Lieber Gregor, ich freue mich, dass du da bist. Bei deinem letzten Besuch ging es um die Hypatia und heute tauchen wir ein. Wir bleiben in Ägypten, sogar genauer, wir bleiben in Alexandria und wir haben das Thema bei Hypatia bereits angeschnitten. Es geht um die Bibliothek von Alexandria, dem Ort des universalen Wissens, von wo alle Bücher der antiken Welt gesammelt waren und durch dessen Zerstörung oder Brand, oder wir kommen noch darauf zu sprechen, die Welt ein kleines bisschen dunkler und ungebildeter wurde.
Ja.
So zumindest die gängige Legende oder wie das erzählt wird über die Bibliothek von Alexandrien. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Glaube und Gesellschaft im Gespräch. Abonniert den Kanal, gebt uns ein Like oder schreibt uns in die Kommentare. Vielen Dank. Wenn es irgendein Buch gäbe, das wir heute nicht mehr haben und das quasi verloren ging, aber du könntest jetzt quasi wählen, welches gäbe es denn noch? Was wäre das Buch, das, von dem du dir wünschen würdest, dass es heute noch geben würde?
Alles von Origenes.
Oh.
Das würde mir gefallen. Es ist einiges überliefert worden, aber vieles ist auch verloren gegangen. Von dem hätte ich gerne mehr gelesen.
Warum? Weil du ein Fan von Origenes bist.
Ich mag ihn sehr. Ja, genau. Der spielt auch für die Geschichte des Christentums eine ganz zentrale Rolle. Er ist ein hochgebildeter Mensch. Ja.
Okay.
Der auch im Dunstkreis um diese Bibliothek gewirkt und gearbeitet hat. Und von dem würde ich gerne mehr lesen. Ja. Ich wollte meinen Sohn Origenes taufen, habe ich das mal erzählt.
Nein?
Ah, wirklich?
Ja, genau. Aber meine Frau war dagegen. Ja. Bin ich durchgekommen.
Ah. Die letzte Folge, die wir hatten zu Hypatia, hat ja auch ein bisschen mit der Bibliothek zu tun, weil sie, oder es wird gesagt, ihr Vater, Theon, sei der letzte Gelehrte irgendwie am Museion gewesen oder sie auch eine Gelehrte, mindestens in dieser Tradition der Gelehrsamkeit in Alexandria. Bevor wir aber quasi ans Ende dieser Bibliothek oder dieser Gelehrsamkeit in Alexandria gehen, wollen wir mal an die Anfänge gehen. Kannst du so ein bisschen sagen, etwas zur Stadt Alexandria? Was ist Alexandria genau für eine Stadt und in welchem kulturellen und geschichtlichen Setting entsteht diese Bibliothek überhaupt?
Ja, genau. Da muss man mit Alexander dem Großen anfangen, natürlich. Mhm. Darum heißt sie auch Alexandria. Der hat 333 Isoskeilerei den Xerxes geschlagen und hat dann quasi zur Erholung einen Ausflug nach Ägypten gemacht, kommt dann nach Ägypten, wird dort als Befreier empfangen, geht dann in die Oase Shiva, wo er auch als Gottessohn da verklärt wird. Und in diesem Zusammenhang gibt er den Auftrag, eine neue Stadt zu gründen auf dieser Halbinsel. Es ist von der Lage her ein bisschen wie Venedig auf einer Lagune gebaut. Und zwar in diesem hypodamischen System, rechtwinklige Straßen angelegt, große, breite Prachtstraßen angelegt. Es gibt ein kleines Städtchen, Rakotis heißt das, das davor schon existiert hat, ein ägyptisches Dörfchen, wo man auch eben ägyptisch gesprochen hat. Aber die Idee war, dort eine griechische Stadt anzulegen, nach allem, was eine griechische Stadt braucht. Und in dieser Stadt soll auch griechisch gesprochen werden. Mit einem Stadtrat, mit einem Poleuterion, mit einem Palastviertel. Und das ist dann auch der Herrschersitz gewesen. Alexander wird dann nicht mehr zurückkommen, aber sein General Ptolemaios kommt dann zurück und baut dort oder lebt dort in diesem Palast. Und das ist dann auch das Verwaltungszentrum für Ägypten.
Und kann man sagen, es ist ein bisschen eine Designstadt. Es war nicht eine große Stadt davor da.
Davor gibt es nur dieses Fischerdörfchen oder Städtchen oder wie auch immer, Rakotis. Genau, das ist auch dort, wo dann das Serapeion angelegt wird. Da ist Rakotis gewesen. Mm. Das ist ein künstlicher Hügel, um dann darauf dieses Serapis-Heiligtum anzulegen. Serapis ist auch so eine typisch hellenistische Mysterienreligion, eigentlich diesen Isis-Osiris-Kult aufnehmend, aber dann hellenistisch umgeformt, wie das auch bei den eleusinischen Mysterien gemacht wird, ein Mysterienkult, der da angelegt wird. Auch der Nil spielt eine Rolle, das fließt dann als ein Heilgott Serapis, der da verehrt wird.
Und das könnte man sagen, das gehört gerade so ein bisschen in diese Regierungsstrategie von Ptolemaios hinein, also er kann eine Stadt von Grund auf aufbauen, designen und kombiniert da ein bisschen, also hellenistische Einflüsse, aber irgendwie mit, gerade was Serapis angeht, auch kombiniert das mit ägyptischem.
Das ist ganz typisch, ja, genau. Ja. Auf der einen Seite wird Griechisch als Verwaltungssprache eingeführt. Das heißt auch, dass die Oberschicht anfangen muss, Griechisch zu lernen. Darum eben auch der Stein von Rosette, wo man Griechisch und Hieratisch, also Ägyptisch, nebeneinander stehen hat, weil eben solche Erlasse jetzt auf Griechisch gemacht werden. Das geht dann so weit, also und auf der anderen Seite eine Hochschätzung diesem Ägyptischen gegenüber, aber eine Hochschätzung von Leuten, die nicht in diesen Denken groß geworden sind, sondern das immer so von außen betrachten und das Mysteriöse, das Magische schätzen und lieben. Was dazu führt, dass die Religion auch dieses Mysterische, man pflegt das auch. Mhm. Die Priester führen dann in dieser Zeit auch eine Unzahl von neuen Hieroglyphen ein, um das Ganze ein bisschen spannender zu machen. Was dann dazu führt, dass ägyptisch, also die Hieroglyphen, die hieratische und die demotische Schrift so kompliziert werden, dass sie dann auch aus dem Gerauch verschwinden. Wir haben dann bereits schon im ersten Jahrhundert die letzten Texte, offiziellen Texte auf in diesen Schriftsystemen. Mhm. Das heißt, man spricht noch weiter ägyptisch, man verlernt es aber zu lesen und zu schreiben. Bereits im ersten Jahrhundert weg.
Okay. Und in diesem Kontext, zurück zur Bibliothek, wann kam diese Bibliothek auf in diese Stadt? War die von Anfang an da irgendwie mitgedacht oder gab es einen Entwicklungsprozess?
Man weiß es nicht so genau. Also zuerst mal gibt es das Museion als Bildungsinstitution. Das funktioniert als religiöse Institution. Chef ist ein Priester, der das organisiert. Und dann gibt es Professoren, die staatlich besoldet sind, die da ihre Forschung machen, die ihre Vorlesung halten. Funktioniert ein bisschen so wie die Theologische Fakultät oder die Universität von Freiburg.
Ja.
Ja, die Professoren werden bezahlt, die machen ihre Vorlesung, machen ihre Forschung, schreiben Bücher. Ja, und so ist es auch in Alexandria. Ja.
Und, aber es ist gleichzeitig ein kultischer Ort, weil, also Museion wegen den Musen, oder?
Ja, ganz genau. Hat eine religiöse Konnotation, aber nicht zu stark.
Ja.
Also da kann man mehr oder weniger alles machen.
Und unser Museum heute kommt
natürlich
von diesem...
Ja, genau, ist ein Musentempel.
Genau.
Und natürlich, da gibt es die Musen und da gibt es auch eine Muse für Geschichtsschreibung, für Musik und für Astronomie. Und ja, genau.
Ja.
Und man huldigt diesen Musen, indem man da Forschung macht.
Mhm.
Und das hat ein bisschen einen religiösen Kontext, so wie die Uni Freiburg auch mal eine katholische Gründung war. Aber ja, heute hängen halt noch in vielen Hörsälen dieses Kreuz, aber es spielt eigentlich keine Rolle mehr.
Okay.
So. Und das ist da auch ähnlich so. Es gibt natürlich Professoren, die denen dieser Bezug eine wichtige Rolle spielt und andere gar nicht.
Mhm. Ja. Und dieses Museum ist dann verknüpft mit der Bibliothek?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Das Museum ist um 300 gegründet worden. Über die Bibliothek wissen wir eigentlich erstaunlich wenig. Und das gilt eigentlich durch all diese Jahrhunderte hindurch. Es gibt immer mal wieder Historiker, die irgendeine Anekdote notieren. Es gibt eine Reihe von sehr witzigen Anekdoten zu dieser Bibliothek. Aber eigentlich wissen wir erstaunlich wenig zu dieser Bibliothek.
Mhm.
Das beginnt schon bei der Gründung. Da gibt es einen Aristeas-Brief. Der hängt mit dem Judentum zusammen. Es geht da um die Entstehung der Septuaginta. Und da wird ein bisschen ein Licht geworfen auf die Entstehung der Bibliothek, aber nicht viel. Und das geht dann eigentlich durch die ganze Jahrhunderte hindurch. Das zeigt sich dann auch bei den Schätzungen, wie viele Bücher da überhaupt in dieser Bibliothek drin waren, wo sie stand. Wir wissen weder archäologisch, wo die Bibliothek stand. Es gibt immer ein paar Historiker, die irgendwas sagen dazu, von dem man ableiten kann, dass sie irgendwo beim Hafen gewesen sein muss und in der Nähe des Palastviertels, beim Museum wahrscheinlich, aber wir wissen nicht genau, wo sie stand.
Mhm.
Wir haben keine Ruinen gefunden, wir haben nichts
auch
archäologisch.
Auch vom Museum?
Nichts.
Ja.
Nichts. Und wir haben auch keine Schriftrollen, die irgendwann in dieser Bibliothek waren. Es gibt eine Reihe von anderen bekannten Bibliotheken. Da gibt es heute noch Bücher, die irgendwann mal Besitz von einer berühmten Bibliothek war, beim Museum nicht.
Nicht. Aber das ist interessant, nicht. Wenn man Leute darüber reden hört, weiß man, es gibt dann Leute, die sehr genau wissen, wie das gewesen sein und wo das gewesen sein müsste.
Die Historiker der Antike, das ist wie die Historiker heute, die lieben es, also von außen, die lieben es, genaue Zahlen, eben, wo die Historiker schweigen, da reden die von außen und die wissen es ganz genau.
Ja.
Und das war bei Hypatia, bei der letzten Folge schon so, und das ist hier genauso. Wir wissen wirklich erstaunlich wenig über die Bibliothek.
Mhm. Du hast den Aristeas-Brief noch erwähnt. Es geht da um die Entstehung des Griechischen, die Übersetzung des Alten Testaments ins Griechische, eine jüdische Quelle. Das ist die älteste Quelle, die wir haben zur Bibliothek von Alexandrien. So stimmt das?
Ja, genau.
Kannst du noch ein bisschen etwas dazu sagen? Weil ich glaube, viel von dem, wie die Bibliothek auch verstanden oder rezipiert wird, steckt auch schon so ein bisschen in diesem Aristeas-Brief. Könnte man das sagen?
Ja, das könnte man so sagen. Zumindest mal, wenn wir heute das Wort Bibliothek verwenden, dann denken wir an eine Institution, die zutiefst monastisch geprägt ist heute. Mhm. Wenn ich in eine Bibliothek komme, dann darf ich nicht trinken und ich darf nicht essen. Und wenn ich reingehe, dann sitzt ja heute nicht mehr der blinde Jorge da, aber zumindest jemand, der ihm gleichkommt und der darüber wacht, dass man nicht anstreicht und die Bücher anständig behandelt. Das ist zutiefst monastisch gedacht. Und man schweigt natürlich, über die Bücher gebeugt und studiert das. Wenn ich eine antike Bibliothek habe, dann macht man da ziemlich alles, was heute zutiefst verboten wäre. Und das hängt mit dem Selbstverständnis von Bibliotheken zusammen. Es gibt auf Taormina, auf Sizilien, eine Bibliothek, die, ich weiß nicht mehr genau, im ersten Jahrhundert vor oder nach aufgegeben wurde und die ist dann verschüttet worden und die hat man ausgegraben und darum weiß man recht viel über Bibliotheken und man extrapoliert das dann, aber man kann es eigentlich mit den anderen Bibliotheken sehr schön in Verbindung setzen. Man hat da Reste vom Mobiliar gefunden, aber man hat auch sehr viel Geschirr gefunden. Wenn ich eine antike Bibliothek habe, dann funktioniert die eher so wie ein Rotary Clubhaus. Die Leute kommen da hin, so wie in englischen Clubhäusern, rauchen, also Zigarren hat man natürlich noch nicht gehabt, aber die essen da, die trinken da, die halten Symposien ab, die diskutieren da und dann stehen halt auch noch Bücher herum.
Mhm. Okay.
Aber es ist nicht so diese Gelehrsamkeit, wie wir es eben aus dem monastischen Kontext haben. Die sind an die Palast angegliedert und es geht eigentlich darum, damit anzugeben.
Und du würdest auch sagen, Ptolemaios, also der Zweck der Bibliothek war, ein Zentrum für Bildung und Kultur zu schaffen und irgendwie...
Nein, das war zum ersten Mal, um Amt zu geben.
Also, ja, genau.
Das geht darum, Ptolemaios will den Leuten zeigen, ich bin der Hecht, ich habe viele Bücher. Darum, die sammeln wild Bücher und haben auch nicht großen Plan, was sie sammeln. Es ist einfach Hauptsache, mehr zu haben als die anderen.
Also, okay.
Und Hauptsache, auf diese Weise angeben zu können. Das ist, ich glaube, zum ersten Mal ein ganz wichtiger Punkt für diese Bibliothek von Alexandria. Mhm. In der späteren Zeit entstehen dann die Pinakotheken, also Listen, so Bibliothekskataloge, auch Sammlungen. Aber eben, dann beginnt es schon ganz schwierig zu sagen, was genau gemacht wurde. Mhm. Der Aristeas-Brief ist insofern spannend, weil offensichtlich die Bibliothek von Alexandria schon sehr früh sich zum Ziel gesetzt hat, alles haben zu wollen. Die Kongressbibliothek von Washington macht ja das auch, ja. Wir wollen alle haben. Mhm. Und es geht natürlich auch darum zu sagen, wir sind die wichtigste Bibliothek auf der Welt, wir sind die wichtigste Nation auf der Welt und niemand kommt in die Amerikaner darum alle Bücher. Und das macht die Bibliothek von Alexandria auch so.
Da noch eine Frage. Der Aristeas-Brief, er sagt ja quasi, dieser Demetrius, der erste Bibliothekar, wird von Ptolemaios beauftragt, sagt der Aristeas-Brief, er sollte versuchen, alle Bücher der Welt zu sammeln.
Ja, genau.
Und das trägt ja dann bei, auch wie wir heute diese Bibliothek verstehen, als ein Ort der universalen Gelehrsamkeit. Ja. Ist das so universal, alle Bücher der Welt, oder ist es nicht auch eher ein innergriechischer, wie soll ich sagen, Diskurs?
Natürlich ist es für Griechen klar, es gibt die Griechen und der Rest sind Barbaren. Es gibt die Gebildeten, die reden natürlich Griechisch und alles andere kann man nicht so recht ernst nehmen. Aber das ist auch, damit spielt doch dieser Aristeas-Brief, dieser Anspruch, auch nicht-griechische Gelehrsamkeit zu haben. Mhm. Und natürlich spielt das im Aristeas-Brief eine große Rolle, weil man dann auf diese Weise auch zeigen kann, auch wir Juden mit unseren Büchern sind so wichtig, dass die Bibliothek von Alexandrien eine Übersetzung von uns haben wollte. Und das erzählt ja dann auch der Aristeas-Brief und dann kommt auch dieses göttliche Element, das Wunderbare mit hinein und die 72 Übersetzer machen dann alle und quasi eine beglaubigte Übersetzung. Aber das ist ein Motiv, das man auch anderswo findet. Eben sogar Zarathustras Texte sollen auf Griechisch übersetzt dort enthalten gewesen sein. Also man sammelt auch über den griechischen Sprachraum hinaus Texte.
Okay, ja.
Eine ganz einfache Frage. Wie viele Bücher waren in dieser Bibliothek?
Wir haben keine archäologischen Spuren und wir haben ein paar Historiker, die irgendwelche Anekdoten darüber erzählen. Galen, der berühmte Arzt aus dem Ende, erstes, Anfang, zweites Jahrhundert, erzählt, dass man alle Schiffe, die in Alexandria angelegt hätten, durchsucht worden seien, ob Schriftrollen an Bord gewesen seien. Und wenn Dinge, dass Schriftrollen da waren, seien die beschlagnahmt worden, dann hätte man die abgeschrieben und hätte die Abschriften dann den Schiffseigenen zurückgegeben, aber das Original behalten in der Bibliothek. Es gibt eine ganze Reihe von solchen Legenden. Ob die stimmen, wissen wir nicht. Wir haben keine archäologischen Spuren und darum gehen die Schätzungen von vielleicht 40.000 Buchrollen hoch bis zu 1 Million. Und eigentlich muss man als Historiker sagen, wir haben keine Ahnung. Wir wissen es nicht, schlicht und ergreifend nicht.
Ein bisschen langweilig.
Ja, da gibt es 48 vor Christus, gibt es ja die berühmte Geschichte mit Julius Caesar, der da war, der gerät da in die Auseinandersetzung zwischen Ptolemaios dem 13., glaube ich, und die berühmte Kleopatra, die 7. ist. Die haben Krach untereinander und irgendwann kommt Julius Caesar darauf, nicht anders helfen zu wissen, als die Flotte anzuzünden. Und die greift dann auf die Bibliothek über. Und ich glaube, Sueton sagt dann, dass 40.000, die Zahl gibt er noch genau an, 40.000 Buchrollen verbrannt seien.
Wir wissen.
Natürlich, Caesar war ein Banause und da muss man den Schaden groß machen. Das kann römisch-orientalisch aufgerundet worden sein, vielleicht was. Wir wissen es nicht. Ja. Wir wissen es schlicht und einfach nicht.
Aber gerade quasi diese Projektionsfläche, die wir hier wieder sehen, liefert die Zutaten, die wir brauchen für diese Legendenbildung, die wir heute haben. Also wir haben einerseits die Idee dieser universalen Gelehrsamkeit, dann ein bisschen diese Lücke in den Quellen und dann gibt es noch, also mehr eine kleine Anekdote, kennst du den Heronsball? Das ist so was ganz Kleines, das ist irgendwie so eine mit Wasserdampf betriebene Maschine, die eigentlich keinen wirklichen Zweck hat, außer dass sie irgendwie so ein Kuriosum ist, das mit Wasserdampf betrieben ist. Aber irgendwie liefert es dann quasi in der modernen Rezeption die Vorstellung, die waren ganz kurz davor, vor einer industriellen Revolution. Die Dampfmaschine hätten wir schon fast gehabt. Ja. Und das gibt dann quasi in der Moderne die Idee, die Bibliothek war ein Ort von universaler Gelehrsamkeit, alle Bücher der Welt und Innovationen waren da und durch ihre Zerstörung geht so viel Wissen verloren. Mhm. Die antike Blüte der Wissenschaft, die zerfällt und wir treten ein in ein dunkles Zeitalter. Und wenn das nicht geschehen wäre, ginge es der Welt und uns viel besser. Im Internet kursieren dann diese Memes, da heißt es, 90% des gesamten Wissens, das die Welt oder die Menschheit hatte, ging verloren. Und das gibt ja jetzt die super spannende Voraussetzung. Jetzt irgendwie ist diese Bibliothek zerstört worden. Und wem schiebt man da die Schuld in die Schuhe? Das gibt doch jetzt eine spannende Story. Was für Szenarien hat man da betont und gesagt, wer ist schuld an dieser Zerstörung?
Ja. Vielleicht noch ein Punkt. Natürlich spielt es für die Ptolemäer eine große Rolle, zu sagen, wir haben die größte Bibliothek.
Ja.
Und natürlich ist es auch ein Argument für das Museum. Und das ist ja auch eine ganz wichtige Bildungsinstitution. Man geht dahin, um zu studieren. Und dann spielen natürlich die Schriftrollen, die man zur Verfügung hat, eine große Rolle. Und da gibt es eine große Gelehrsamkeit. Da gibt es die Homer-Interpretationen, die eine wichtige Rolle spielen. Es gibt eine Reihe von berühmten Astronomen, die dort unterrichtet haben. Das gehört natürlich zusammen.
Es ist unbestritten.
Es gibt dort eine Bibliothek und die ist wichtig.
Ja.
Das kann man so festhalten. Wie wichtig, wissen wir nicht.
Ja.
Und jetzt, wer hat sie zerstört? Eben, ich habe schon die Geschichte von Julius Caesar erzählt. Da ist schon mal ein Teil kaputt gegangen, verbrannt worden. Später wird dann aus Pergamon Pergamon, da kommt auch das Wort Pergament her, hat auch eine ganz wichtige Bibliothek. Dort ist es auch so, dass das Kaiserhaus, nicht das Königshaus von Pergamon, hat ein Problem. Die haben den Staatsschatz der Sassaniden veruntreut und sind auf diese Weise König geworden, so eine Räuber- und Banditengeschichte, und hatten dann so ein Problem. Sie sind zwar Könige von Pergamon, haben aber einen schlechten Ruf. Und dann versuchen sie das mit Bildung und mit Gelehrsamkeit wettzumachen, gründen dann diese große Bibliothek. Und da scheinen auch dann nach dem Brand durch Julius Caesar einzelne Rollen, dann eine große Menge an Rollen von Pergamon dann wieder nach Alexandrien gebracht worden zu sein. Und dort ist es aber auch, es ist der König von Pergamon, der damit angibt, dass man eine Bibliothek hat.
Aber es ist ziemlich sicher, also dieser Brand, den Julius Caesar zu verantworten hat, Mitte des ersten Jahrhunderts vor, der war nicht das Ende der alexandrinischen Gelehrsamkeit.
Nein, natürlich
Weil
nicht.
Es gibt dann auch nämlich, das ist dann zu später Zeit, es gibt in Sueton berichtet über Domitian, dass es einen Brand in Rom gab und Domitian dann Bücher wieder holen ließ aus Alexandrien. Das hieß ja zumindest, dass da irgend noch was war in Alexandrien. Da hatte man noch Bücher. Also da können wir Caesar mal als sehr, sehr unwahrscheinlich ausschließen. Was haben wir hier für weitere Szenarien?
Eines Szenario, das, glaube ich, ganz wichtig ist, auch bei der Geschichte von Julius Caesar, das liegt nahe, dass die Bibliothek nahe am Wasser war. Die muss irgendwo am Hafen gewesen sein, sonst hätte das Feuer von der Flotte nicht auf die Bibliothek übergreifen können. Ein wichtiger Punkt ist, glaube ich, und das hat viel für sich. Im Jahr 365 gibt es ein großes Seebeben in der Nähe von Kreta. Die Insel Kreta wird 10 Meter angehoben und das löst einen riesigen Tsunami aus. Ist eine der größten Naturkatastrophen in der Antike und die trifft Alexandria. Und wir wissen von vor allem Ammianus Marcellinus, der das sehr schön erzählt, also sehr schön, sehr eindrücklich erzählt, wie sich das Meer zurückzieht und damit voller Wucht auf Alexandria schlägt. Und das kann man auch archäologisch nachweisen. Da ist ganz viel kaputt gegangen. Da ist wirklich viel von der Stadt zerstört worden. Und wenn die Bibliothek nahe am Wasser war, dann muss es die auch getroffen haben. Und wenn Papyrus etwas nicht verträgt, dann ist es Wasser. Aber Ammianus Marcellinus sagt nichts darüber, dass die Bibliothek zerstört worden sei. Aber er erzählt halt, wie die Schiffe mitten in die Stadt geschleudert worden seien. Also es gibt anderes, was man eher zu erzählen hat, bevor man auf die Bibliothek kommt. Was mit der Bibliothek da passiert ist, wissen wir nicht. Aber es kann sehr gut sein, dass wir da total Verlust hatten.
Wie ihr merkt, schalten wir auf diesem Kanal keine Werbung. Wer kann und will, darf uns aber gerne unterstützen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes oder in der Description. Vielen Dank.
Wenn ich jetzt in die Tiefen des Internets gehe und dort lese, was geschehen ist, dort wird mir meistens suggeriert, dass die Christen die Schuldigen waren. Was ist daran richtig oder falsch?
Ja, ich habe schon in Zusammenhang mit Hypatia von der Erstürmung des Serapeions 391 erzählt. Da gibt es eine Quelle aus dem 1. Jahrhundert vor Christus, die erzählt, dass im Serapeion eine Tochterbibliothek existiert habe. Und dann wird extrapoliert, also muss es 400 Jahre später, 391, auch noch eine Tochterbibliothek gegeben haben. Und die muss ja dann von den Christen gestürmt worden sein und dann ist die abgebrannt. Die Quellen, die diese Erstürmung des Serapeions erzählen, erzählen nichts darüber, dass es dann eine Bibliothek gegeben hat und dass die abgefackelt worden sei. Sie sagen einfach nichts darüber. Das kann sein und es kann nicht sein. Es wird einfach nichts gesagt. Was wir sicher wissen ist, dass die Gelehrsamkeit in Alexandria weitergeht. Hypatia haben wir das letzte Mal schon erzählt. Und es geht auch im folgenden Jahrhunderten weiter. Wir haben eine Reihe von ganz großen Gelehrten, die auch Bücher zur Verfügung hatten. Wie Johannes Philoponus, das ist vielleicht der bekannteste in den späteren Jahrhunderten. Es gibt da noch eine Gelehrsamkeit. Und die letzte Zerstörung wird dann in den Kontext der Eroberung von Alexandria durch die Muslime, durch die Araber, in Verbindung gebracht. Und da gibt es zwei Richtungen. Die einen sagen, dass die letzten Bücher aus Alexandria per Schiff nach Konstantinopel gebracht worden seien. Das ist eine. Und die andere Legende erzählt, das ist auch, dass in dem 9., im 10. Jahrhundert, Art Tabari, glaube ich, war es, der erzählt, dass bei der Stürmung von Alexandria der Kalif gefragt worden sei, was machen wir mit diesen Büchern? ich glaube, es war Omar sogar, dem das in die Schuhe geschoben.
Ich glaube, es ist Amar, der Feldherr fragt Omar und er sagt, wir haben hier diese Bücher, genau. Was sollen wir damit machen?
Ja, ganz
und
genau,
Omar, so sagt, Omar sagt, ja gut, wenn in den Büchern das steht, was im Koran steht, dann brauchen wir sie ja nicht. Und wenn das drin steht, was nicht im Koran steht, dann wollen wir sie nicht. Also zerstöre sie.
Ja, genau. Aber es wird auch noch angefügt, dass man ein halbes Jahr die Badehäuser damit habe heißen kann.
Also.
Ja, genau. So was gibt es noch dazu. Aber da sind wir eben, das ist eine Quelle aus dem 9. oder 10. Jahrhundert. At-Tabari, glaube ich, ist das, wenn ich das richtig im Kopf habe. Es gibt noch ein paar andere, auch ein paar Hebräus erzählt das, glaube ich, auch, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ganz, ganz schwierig. Was wahrscheinlich ist eben dieser Tsunami, von dem ich vorher erzählt habe, das ist natürlich auch immer eine Geldfrage. Und es ist natürlich auch so, in der Nähe des Hafens eine Bibliothek zu betreiben mit Rollen auf Papyrus, die alles vertragen, nur keine Feuchtigkeit, ist vielleicht auch nicht die klügste Idee.
Ja, ja.
Und das heißt, es braucht Geld, man muss das ständig unterhalten, man muss die Rollen, die nicht, muss die warten, man muss schauen, dass das Ganze trocken bleibt. Das braucht einfach Geld, das braucht viel Geld.
Wie wartet man eine Schriftrolle?
Indem man, wenn sie sich aufzulösen beginnt, abschreibt und darauf achtet, dass man das kontrolliert und wenn sie abgenutzt ist, eben auch wartet, repariert und dann entsorgt, wenn es nicht mehr geht. Genau. Ja. Und also, das kostet halt Geld.
Ja. Sehe ich deine These, wenn ich dich so, wie ich das, wie es ein bisschen durchscheint, deine These ist quasi, du hast keine von diesen
ist natürlich wunderbar,
wunderbar so. Legendarischen Quellen, Thesen, dass es in einem Moment zerstört wurde, sondern wahrscheinlich ein kontinuierlicher Niedergang, dass vielleicht das Interesse an der Bibliothek, vielleicht auch die Mittel schwanden und...
Ich würde vor allem diesen Tsunami, das ist wirklich eine der ganz großen Katastrophen. Ja. Und da, wenn es einen Moment gibt, wo wirklich das ausgelöscht wird, das würde ich da festmachen, dann sind wir 365. Aber die Gelehrsamkeit, die nachher noch am Museum existiert, legt nahe, dass man dennoch weiter Bücher hatte. Die werden den Schaden, so weit wie es ging, auch wieder behoben haben, werden neue Bücher, auch was, man sendet Leute aus, die kopieren wieder Handschriften, bringen das wieder zurück.
Jetzt vielleicht auch noch mal ein bisschen zu dieser Rezeption. Wie wird dieser Untergang oder die Zerstörung der Bibliothek rezipiert? Ich finde das immer enorm spannend, dann gerade wie die verschiedenen Jahrhunderte diese Geschichtsdeutungen vollziehen. Weil vielleicht eine kleine Anekdote. Einer, der sich der quasi diese These, dass die Muslime die Bibliothek zerstört hätten, zu widerlegen versuchte, war Edward Gibbon in seinem Buch, wie heißt es, Der Untergang des Römischen Reiches. Ja, genau. Ein riesiges Monumentalwerk eines aufklärerischen Historikers Ende des 18. Jahrhunderts. Und er sagt, nein, diese These stimmt nicht. Und er ist einer, ich weiß nicht, der frühen, der es in Verbindung bringt mit diesem Ereignis 391, die Zerstörung des Serapeion.
Ja.
Und das ist für ihn natürlich kommt super gelegen, weil er hat sowieso, quasi, die Christen sind sowieso, wie soll ich sagen, sein Bogeyman. Er wendet sich immer gegen quasi diese institutionalisierte Religion gegen das Christentum. Und da kommt ihm diese Zerstörung dieses Serapis-Tempels sehr gelegen. Und er ist einer, der das mit, ich weiß nicht, einer der frühen, der das so in Verbindung bringt. Und dann auch, er schreibt das sehr schön, er sagt, die wertvolle Bibliothek von Alexandria wurde geplündert oder zerstört. Und fast 20 Jahre später erregte der Anblick der leeren Regale das Bedauern und die Empörung eines jeden Betrachters, dessen Geist nicht durch religiöse Vorurteile völlig verdunkelt war. Ich finde es enorm interessant, wie da diese verschiedenen Geschichtsdeutungen mitspielen, wenn wir von der Zerstörung der Bibliothek reden. Wie nimmst du das wahr?
Auf jeden Fall. Das zieht sich, es ist ja nicht nur Alexandria, dasselbe gibt es auch über Bibliotheken von Rom zu sagen.
Ja.
Trajan hat ja nicht nur die Trajansäule errichten lassen und sich darunter verstatten lassen, sondern auch zwei Bibliotheken eingerichtet, gleich nebenan, eine griechische und eine lateinische. Und die ist ja nachher auch weg. Und genau dasselbe auch, da gibt es die Geschichten, dass die Christen das angezündet hätten und was weiß ich was alles. Das Problem ist einfach, als Historiker, wenn ich keine Quellen habe, dann muss ich zunächst einmal schweigen. Mhm. Und wenn ich keine Quelle habe, die erzählt, dass sie leere Regale gesehen hat, dann gibt es keine Quelle, die leere Regale gesehen hat. Also hat es keine Religion. Also ich kann aus der Abwesenheit einer Information natürlich etwas konstruieren, aber es ist immer ein ganz, ganz schwaches Argument.
Aber dieser Mythos oder diese Legende, die sehr stark auch rezipiert wird, dass die Christen damals die waren, die das Wissen der Welt zerstört haben, aktiv und dagegen waren. Wie nimmst du den wahr und wie würdest du den beurteilen? Woher kommt der?
Ja, natürlich, die Geschichte der Bildungsfeindlichkeit der Christen, das kommt schon recht früh, schon Celsus im 2. Jahrhundert wirft das ja schon den Christen vor. Mhm. Ich kann damit nicht sehr viel anfangen. Weil es ist ja eigentlich erstaunlich, wie bildungsnahe die Christen sind von Anfang an. Wir wissen über keine Religion von Anfang an so gut Bescheid wie über die Christen, weil die einfach unglaublich viele Bücher machen. Mhm. Schon eben im Vergleich, wenn ich das mit dem Islam vergleiche, über Mohammed habe ich zuerst mal 200 Jahre lang nichts. Und dann kommt irgendwann At-Tabari, der ein paar Geschichten über Mohammed erzählt, von denen es ganz schwierig ist, zu unterscheiden, was jetzt wirklich passiert ist, was nicht. Und bei den Christen habe ich recht früh Evangelien, die nur wenige Jahrzehnte nach Tod von Jesus entstehen. Und ich habe eine ganze Reihe von Texten, sehr früh schon, eben Origenes haben wir schon erwähnt, Leute, die das durchdringend versuchen, die philosophische, theologische Texte verfassen. Das ist wirklich etwas Auffälliges, wie bildungsnah die Christen von Anfang an sind. Es gibt andere Religionen, Kulte, die ähnlich wie das Christentum aufgestellt sind, Mithras-Kult beispielsweise, über den wissen wir nichts. Mhm. Gibt kein Buch, die haben keine Bücher produziert. Die waren halt vor allem Legionäre, waren alles nur Männer und die interessiert alles, nur keine Bücher. Und bei den Christen, das von Anfang an eine erstaunliche Buchproduktion. Auch nur schon, egal wie ich jetzt den P52 datiere, ja, dass ich schon ein Jahrhundert nach Anfang des Christentums bereits älteste erhaltene Quellen habe, das ist schon unglaublich.
Ja. Und ich auch nochmal dabei anzufügen, gerade die These, dass quasi die christliche Bewegung dafür verantwortlich war, dass man dieses Wissen der Antike zerstört hat. Ich glaube, man vergisst auch ein bisschen die Tatsache, dass die meisten Texte, die uns erhalten sind, irgendwie durch christliche Kopisten und Schreiber überliefert wurden, dass wir sie überhaupt haben. Also es ist dann auch ein bisschen eine verdrehte Wahrnehmung.
Ja, es ist auch vor allem auch, man vergisst ganz schnell den Kontext. Ich habe vorher die beiden Bibliotheken von Trajan erwähnt. Natürlich haben wir von diesen römischen Bibliotheken ist praktisch nichts mehr erhalten geblieben. Mhm. Aber man muss den Kontext auch berücksichtigen. Rom zu dieser Zeit, unter Konstantin ist vielleicht 1,5, vielleicht 2 Millionen Leute. Und dann kommen die ganz schwierigen Zeiten der Völkerwanderung. 410 sind ganz viele Leute geflohen. Dann kommt der Gotenkrieg. Und dann, am Ende des Gotenkrieges, als Gregor der Große Papst ist, sind es vielleicht noch 15.000, 20.000. Und Gregor der Große wird der Papst, nachdem es eine große Überschwemmung gegeben hat in Rom. Da schwimmen Kadaver in der Stadt herum. Das sieht die Ratten an, da kommt die Pest.
Ist nicht der Moment, wo man Bücher kopiert.
Da hat man keine Zeit. Das heißt, die Stadt hat 99% der Bevölkerung verloren. Ja. Die Leute hausen in einer Geisterstadt und dann kommt die Überschwemmung, macht noch einmal viel kaputt. Die haben alles im Kopf, nur keine Bibliotheken. Ja. Und dann eben die Überschwemmung, haben wir vorhin schon gesagt, Wasser ist der Feind von Büchern. Da sind halt Bücher kaputt gegangen. Vielleicht haben die auch ein paar Häuser damit geheizt, aber die hatten wirklich andere Probleme. Ja. Aber erstaunlich ist, dass vor dem Gotenkrieg, noch unter Theoderich, dem Gotenkönig, gibt es einen Cassiodor, Senator, das ist so ein Prepper, der sieht das kommen, der realisiert, da kommt dieser Gotenkrieg und der gründet dann im Süden, in Kalabrien, ein Kloster namens Vivarium und schreibt denen auch eine Liste auf von Büchern, die Mönche unbedingt kaufen müssen, weil er realisiert, das kommt nicht gut. Und in den Gotenkriegen ist ja Rom dann 5 oder 6 Mal erobert, zerstört worden. Das heißt, jedes Mal, da kommen Barbaren rein, die verbrennen also nagelfest, nehmen alles mit. Da bleibt am Schluss nicht viel. Und auch keine Bibliothek mehr. Aber Cassiodor schreibt den Mönchen auf, was sie an Büchern kaufen müssen und eben nicht nur theologische Sachen, sondern auch für Architektur müsst ihr das kaufen und für Medizin kauft ihr am besten das und das. Macht ihnen wirklich eine detaillierte Liste und die kaufen das auch an. Und aus dieser Bibliothek von Cassiodor gibt es auch heute noch Bücher, die erhalten geblieben sind, weil sie Cassiodor zur Seite gelegt hat und auf diese Weise auch geschützt hat.
Boah, spannend,
und das ist auch das, so der Anfang der Klosterbibliotheken, die da in diesem Vivarium gelegt werden. Mhm. Das ist, glaube ich, auch noch so ein Punkt, der auffällig ist. Wenn die Christen irgendwo hinkommen, dann gründen sie Schulen, sie gründen Spitäler. Das ist zum Beispiel auch im syrischen Raum so. Es gibt Nisibis, die machen eine Schule für Theologie, aber auch für Medizin. Und es ist dann auch im arabischen Raum während Jahrhunderten so, dass die Christen verantwortlich sind für Medizin, bis sich das dann irgendwann im 12. Jahrhundert dann nach und nach ablöst. Und diese Schulen spielen für die Gelehrsamkeit eine ganz zentrale Rolle, weil wenn ich Theologie machen möchte, muss ich Griechisch lernen. Es ist ja heute noch so. Mhm. Das heißt auch, die Leute können genug Griechisch, um eben nicht nur Neues Testament zu verstehen, sondern vielleicht auch andere gelehrte Schriften. Und gerade die Schule von Nisibis spielt dann auch eine große Rolle für die Übersetzung der griechischen Literatur ins Arabische. Das heißt, die machen dann, da gibt es einen Sergios von Resch Einer, der da unterrichtet hat, der soll auch für die ganzen Galen-Übersetzungen verantwortlich sein, die dann ins Arabische gemacht werden. Also die ganzen medizinische Literatur überhaupt. Die Bücher, die dann später wiederum aus dem Arabischen ins Lateinische übersetzt werden, im 12. und 13. Jahrhundert. Also auch dort wieder eine ganz wichtige Funktion, die christliche Klöster, die christliche Schulen übernehmen, die auch wieder eine Bibliothek voraussetzen.
Alles zusammengenommen sind interessante kleine Indizien, die schon zeigen, dass die Idee, dass quasi die Welt ungebildeter und ein bisschen dunkler wurde mit der Ankunft der christlichen Bewegung und der Zerstörung der oder dem stetigen, wie soll ich sagen, der Abnahme oder der Verwahrlosung vielleicht der Bibliothek von Alexandrin, dass diese These nicht ganz funktioniert.
Ja, genau. Also es ist halt viel, es ist immer so in der Geschichte, diese Schwarz-Weiß-Erklärungen funktionieren in der Regel nie. Mhm. Das gilt im Islam genauso. Also gerade unter den Abbasiden, als man Bagdad gründet, ist das ein Zentrum der Gelehrsamkeit. Und es ist gerade auch deshalb ein Zentrum der Gelehrsamkeit, weil die abbasidischen Herrscher darauf achten, nicht zu stark religiös zu sein. Die laden einfach die Leute ein, die gebildet sind, die was beizutragen haben. Und dann lehren jüdische, christliche und muslimische Gelehrte Seite an Seite, weil sie es fasziniert, weil sie es interessiert. Und das bildet dann wirklich so einen ganz wichtigen Ausstrahlungsort für Gelehrsamkeit wiederum, jetzt im muslimischen Raum. Und solche Elemente spielen eine große Rolle. Also auch das, was wir heute gerne mal machen, dem Islam eine Bildungsferne zu unterstellen, das stimmt so auch nicht. Auch da gibt es verschiedene Elemente, die ineinander greifen. Und natürlich, ich habe am Ende der Spätantike, als sich das dann wandelt ins Frühmittelalter, eine große Umbruchszeit, wo viel kaputt geht, aus ganz verschiedenen Gründen. Ja. Mhm. Eben Rom bricht zusammen, aber jetzt einfach so sagen, da sind die Christen schuld, das ist schon ein bisschen, ja, eben, ja, kann ich nicht viel mit anfangen.
Vielleicht noch eine Schlussfrage oder zwei Schlussfragen. Gibt es etwas, was wir gerade aus dieser starken Perspektivität der Geschichtsdeutung lernen können oder lernen müssen, wenn wir gerade diese Schwarz-Weiß-Deutungen sehen? Und gibt es noch etwas, auch quasi zur Bibliothek, das du uns am Schluss noch mitgeben willst?
Ja, ist auch das, was ich bei Hypatia schon gesagt habe. Wo die Quellen schweigen, da reden die Banausen. Das ist so eine Faustregel in der Geschichte. Und das ist da genauso. Das gilt sowohl Anzahl Bücher, auch wann sie zerstört worden ist. Wenn ich keine Quellen habe, habe ich keine Quellen. Und dann gehört es sich zunächst einmal zu schweigen und dann Mutmaßungen anzustellen, aber auch dick zu unterstreichen, ich habe keine Quellen. Punkt. Mhm.
Und gerade da, wo die Fantasie verrückt spielt, zu den Quellen zu gehen, um zu schauen,
ja,
was
genau
haben wir da überhaupt mal.
Und es ist natürlich auch so, es gibt diesen Confirmation Bias. Ich habe natürlich meine ideologische Ausrichtung und das, was das bestätigt, das nehme ich wahr und das, was dagegen läuft, das versuche ich umzudeuten. Und das gilt für alle Formen von Wissenschaftstreibenden. Das ist bei allen so, das war auch bei mir so. Und wenn ich das weiß und dessen eingedeckt bin, auch zu schauen, stimmt das auch, was ich erzähle, welche Quellen, also es geht letztlich immer um die Quellen, welche Quellen sagen was, und das lässt sich daraus schließen. Mhm. Und letztlich ist das halt, was in der Naturwissenschaft, die Mathematik ist, ist in der Geschichte halt die Quellen. Und Quellenstudium, Griechisch lernen.
Oder Koptisch.
Oder Koptisch, ja, genau. Oder Latein, wenigstens Latein.
Ja. Vielen Dank, Gregor. Ein schönes Plädoyer für Sprachen und für Bildung und für Geschichte.
Ja, genau.
Hier am Schluss, und wir freuen uns, dass du da warst, und freuen uns aufs nächste Mal.
Sehr gerne.